Hallo und willkommen zurück zum SFB 1242 Podcast Episode 14, veröffentlicht am 12. Februar 2000. Ich wollte 25 sagen, aber wir sind in 26 angekommen.
Frohes neues Jahr, darf man es noch sagen, mitten im Februar, ja.
Also ich habe gelesen, in Köln ist 1200, schlag mich tot, eine Verordnung erlassen worden, dass man, es war, glaube ich, der 21. Januar, bis wann man das noch sagen darf. Also da wären wir jetzt schon zu spät dran.
Ganz wichtig, dass wir dafür eine Verordnung haben.
Auf jeden
Fall. Also finde ich ganz wichtig, dass sowas reguliert wird.
Genau, Dinge müssen geklärt werden. Ja.
Okay, dann kein frohes neues Jahr an euch. Genau, nicht an dich, Peter.
Oh, also von mir schon an euch.
Illegalerweise.
So wir sind ja nicht in Köln.
Genau. Genau, ja, wir sind zurück mit einer ganz tollen Folge heute. Da freue ich mich sehr drauf.
Das hat Spaß gemacht. Also genau. Wir haben mit Frank gesprochen, der ohne dass er das bisher wusste, glaube ich, in dem Maße großer Teil unseres Schullabors ist, in Form von schönen Videos, die wir da zeigen. Mhm. Und da haben wir heute sehr schön mit ihm drüber sprechen können.
Oh ja, und weil wir es, glaube ich, im Gespräch vergessen haben, also wir reden über diese Videos und er erklärt auch, was man auf diesen Videos sehen kann. Wir haben aber, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass wir die Videos natürlich, oder insbesondere das eine, wir reden von einer kleinen Cola-Flasche, sage ich jetzt mal. Das Video verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt euch das auch nochmal angucken.
Genau. Also da, wir werden nochmal gucken. Frank hat diverse Videos und da schaut mal in die Shownotes rein, da werdet ihr noch fündig werden.
Genau. Ja, genau. Aber bevor wir zu dem Gespräch kommen, noch einen kleinen Blick auf unsere Arbeit, was wir denn gerade tun. Wir sind in diversen Vorbereitungen, könnte man sagen. Also wir haben verschiedene Termine. Vielleicht ganz vorneweg einmal, weil wir immer gerne darüber sprechen, Freestyle Physics ist ja unser Lieblingstermin fast im Jahr. Eine Woche lang SchülerInnen am Campus die Aufgaben lösen müssen, dürfen und die in einem friedlichen Wettstreit dann gegeneinander antreten lassen. Wir haben da jetzt die Aufgaben veröffentlicht oder es gibt jetzt, ich weiß nicht, ob die jetzt im Moment schon öffentlich sind, aber sollen so in den nächsten Stunden öffentlich sein. Wir haben uns entschieden für verschiedene Wettkämpfe. Ja, es wird bestimmt wieder gut.
Genau, wir haben den Duisburger Hafenkran.
Die Schaschlik Edition, also ihr müsst aus Schaschlik Stäbchen und Gummibändern müsst ihr einen Hafenkran bauen, genau.
Dann haben wir das Mausefallenboot.
Ah, ein Klassiker. Ihr müsst ein Boot bauen, was nur von der Energie einer gespannten Mausefalle angetrieben wird.
Dann haben wir, jetzt muss ich überlegen, also der Freitag ist ja klar, aber der muss ja auch am Ende kommen.
Das stimmt. Wir haben noch das Pappkatapult, ganz schweres Wort. Also ein Katapult, was aus Pappe natürlich gebaut wird, Papier und Pappe. Und beschleunigt wird über ein Gewicht. Also man hat irgendein definiertes Gewicht, was man irgendwo hinstellt. Und darüber wird dann etwas beschleunigt, wegkatapultiert und die Entfernung, die weiteste Entfernung gewinnt natürlich.
Genau, dann haben wir noch den Crash-Test. Da muss ein Gefährt gegen eine Wand fahren, eine Rampe herunter und wird abrupt von einer Wand gebremst und ist beladen mit einem Becher Wasser und darf möglichst wenig Ladung nur verlieren.
Genau, das ist die Kunst, ne? So den Aufprall dermaßen abmildern, dass eben möglichst wenig Wasser verschüttet wird. Und nein, weil ich das immer als Reaktion bekomme, ihr dürft den Aggregatzustand des Wassers nicht ändern.
Ja, und dann haben wir freitags, wie immer, den größten europäischen Wasserraketenwettbewerb, wie in der englischen Wikipedia zum Thema Wasserraketen steht. Genau, da geht es darum, eben Wasserraketen starten zu lassen und die am längsten in der Luft bleibt, gewinnt.
Genau, ja. Ja, wir freuen uns schon wieder drauf. Ist 2 Wochen vor den Sommerferien, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen. Ne?
Genau, und noch davor haben wir auch wieder was Schönes, worauf ich mich sehr freue. Wir sind bei Pint of Science wieder dabei.
Oh ja.
Das ist dieses Jahr vom 18. bis 20. Mai, Montag bis Mittwoch. Montag und Mittwoch in Duisburg, Dienstag in Essen.
Genau, und vermutlich in diesem Jahr in Duisburg nicht nur im legendären Finkenkrug, sondern auch einmal im Bora. Also einmal, ist es das Bora?
Ja.
Jetzt habe ich kurz, genau, eine zweite Kneipe. Wir wollten nochmal einen zweiten Ort in Duisburg ausprobieren, um die Wissenschaft wirklich überall hier in Duisburg hinzubringen. Genau, also tolle Veranstaltung. Wir haben die Speaker jetzt schon festgemacht. Speaker und Speakerinnen natürlich sind ganz tolle Themen wieder dabei. Wir sind ja immer ausverkauft. Also das macht immer Spaß, uns, aber auch allen, die dazu Gast sind. Vielleicht sagen wir beim nächsten Mal nochmal etwas über die Themen.
Ja. Genau, da werden wir auch rechtzeitig auf den Ticketverkauf aufmerksam machen. Und im Bora sind wir auch im Herbst nochmal zu Gast, zum wiederholten Male dann schon, nämlich mit einem Science Slam am 15. Oktober.
Genau, da gibt es noch keine Tickets, ne? Genauso wie für den Pint of Science gibt es auch noch keine Tickets, aber wir informieren dann hier nochmal.
Genau, und davor... Noch vor Freestyle sogar, am 27. Juni sind wir bei der Extraschicht dabei. Da bin ich selber schon ganz gespannt, wie das alles laufen wird. Also wir sind sehr fleißig dabei, Dinge zu planen und zu organisieren und Fallstricken möglichst auszuweichen. Und das wird spannend und schön. Ja,
das wird eine große Nummer für uns. Ja genau, Extraschicht ist halt ein Riesending im Ruhrgebiet und wir können überhaupt nicht abschätzen, wie viele Leute da an den Campus kommen, und das wird schon sehr, sehr spannend für uns.
Da kann ich an mein leicht mulmiges Bauchgefühl denken bei einer Infoveranstaltung vorher, wo eine andere Veranstaltungsstätte so meinte, ja, letztes Jahr, da waren bei uns 7000 Leute weniger als sonst. Scheiße. Ja. Nee, mal gucken. Also, wir sind gespannt.
Na gut. Okay, machen wir erstmal das, was wir können. Genau. Nämlich Interviews mit Frank. Ich freue mich. Und wir hören uns dann bald wieder.
Genau. Feedback, Fragen, was auch immer ihr noch loswerden wollt, könnt ihr uns gerne schicken an podcast@sfb1242.de. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, heute sitzen wir wieder zu dritt zusammen. Wir, das sind einmal Nicolas Wörl und ich, Peter Kohl-Hartmann. Und wir haben Frank Meyer zu Heringdorf zu Gast. Frank, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, Frank, wir müssen sagen, du bist eigentlich unsere Wissenschaftskommunikationswunderwaffe, denn wir haben noch keine Videos so häufig gezeigt wie deine im Optik-Schullabor. Du hast so sehr anschauliche Videos, muss man sagen, mit den absolut faszinierenden Methoden, die du anwendest. Ich habe ein bisschen Sorge, dass du zu bescheiden bist, die folgende Geschichte zu erzählen. Deswegen bringe ich die gleich mal vorne weg. Du hattest so eine unfassbar gute Geschichte. Ich glaube, eine andere Arbeitsgruppe, das musst du gleich nochmal aufdröseln, hatte mal einen Lichtpuls in einer Colaflasche gemessen und dargestellt. Und ihr habt dann ein, ich sag mal, Anschlussexperiment gemacht, was mich völlig umgehauen hat. Kannst du das nochmal erzählen, was ihr da gemacht habt?
Ja, da ging es um eine Arbeit von der Camera Culture Group am MIT. Die beschäftigen sich mit der Entwicklung von sehr schnellen Kameras, mit denen man dann sehr, sehr schnelle Prozesse untersuchen kann. Und da geht es dann natürlich immer um die Ausbreitung von Licht. Und im Wesentlichen geht es darum, bei denen, dass man hinterher mit Kameras um die Ecke gucken kann, indem man sich einfach anguckt, wie das Streulicht, wie lange das Streulicht braucht, um irgendwo reflektiert zu werden. Und das hat natürlich jede Menge Anwendungen, insbesondere irgendwie im Bereich Militär auch, wo man dann quasi in Räume reingucken kann, bevor man sie betritt. Ne? Wow. Und so haben die dann diese Kamera entwickelt und haben dann als Demo-Experiment halt gezeigt, jawohl, wir können so, haben so gute Auflösung zeitlich, dass wir einen Lichtpuls betrachten können, während er durch so eine Flasche durchfliegt. Haben sich also irgendeine Flasche genommen, die mit Wasser gefüllt, und dann sieht man halt in Zeitlupe, wie da so ein Lichtpuls durchfließt.
Aber ne? Die Streuung kommt übers Wasser dann.
Die Streuung kommt dann übers Wasser, genau. Und und dann haben wir uns gedacht, also mein damaliger Doktorand Philipp Karl, der sagte, das ist doch ein cooles Video, und dann haben wir irgendwie ein bisschen beim Kaffee ein bisschen diskutiert und dachten, na, das können wir doch auch. Jetzt muss man sagen, das, was uns beschäftigt, sind keine Lichtwellen, sondern was uns beschäftigt, sind sogenannte Oberflächenplasmonpolaritonen. Das ist ein sehr sperriges Wort. Aber Man kann sich das so vorstellen erstmal, wir kommen ja wahrscheinlich später nochmal zu den Details, wie Licht, was an der Oberfläche gefangen ist.
Okay.
Ja, das heißt, ich koppel ein Licht jetzt an der Oberfläche ein, ich fange das da ein und dann leite ich das an der Oberfläche weiter. Und solche Sachen hatten wir uns angeguckt und haben damit dann Elektronenmikroskopie die Ausbreitung von solchen Wellen uns angeschaut und studiert und versucht zu verstehen, was man da eigentlich sieht. Und wir haben dann, also man kann das sehr gut fangen an Edelmetallen, Silber und Gold sind da ganz besonders toll. Und dann haben wir uns also in Silber eine kleine Flasche geschnitzt von nur irgendwie ein paar 30 Mikrometer oder 40 Mikrometer groß und haben dann da mit dem Laserpuls so eine Plasmon-Polaritonenwelle eingekoppelt und haben dann halt abgebildet, wie die da durchläuft. Und die ist dann halt, naja, das ist in der Colaflasche, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr, aber da geht es um Nanosekunden, die es sonst braucht, weil die Flasche halt relativ groß ist. Und bei uns waren es halt Femtosekunden, also nochmal wirklich deutlich schneller, weil die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht- und Plasmonwellen ziemlich gleich ist, nämlich fast Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Und bei uns war halt die Struktur so viel kleiner. Und wir haben das dann, das Video von der YouTube MIT-Gruppe war dann bei YouTube gewesen und dann haben wir da eine Videoantwort gepostet und haben uns dann den Spaß gemacht, das also dann auch über die WAZ und überall zu in die Presse zu geben. Und das war tatsächlich sehr schön, weil wir sind dann mit dieser Camera Culture Group ins Gespräch gekommen und dann haben wir uns halt gegenseitig erklärt, wie unsere Methoden funktionieren. Es war also wirklich tolle Wissenschaftskommunikation.
Aber war freundschaftlich
dann. Total freundschaftlich, okay. Ja, weil wir natürlich auch keine direkte Konkurrenz sind, weil die haben ja einen ganz anderen Anwendungsbereich gehabt. Mhm. Ne?
Aber du hast es jetzt gerade nur so gesagt, unsere Flasche war viel, viel kleiner, aber die Konsequenz daraus hast du gar nicht so deutlich gemacht. Das heißt, ihr müsst ja auch viel, viel schneller messen. Ne?
Ja, wir brauchen eine sehr, sehr viel höhere Zeitauflösung. Genau, also das ist ungefähr so ein Faktor 10.000, ne, den man also besser sein muss dann als der Lichtpuls durch die Flasche. Und für mich war das damals ein Augenöffner, weil wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich habe hier eine Flasche und da fliegt jetzt ein Lichtpuls durch. Wissen alle, die Lichtgeschwindigkeit ist unglaublich schnell. Ne? Ich mache es von der Erde bis zum Mond in einer Sekunde. Ne? Und das heißt, wenn ich dann sage, ich kann hier einen Lichtpuls in einer Flasche messen, ist für alle klar, dass das unglaublich schwierig ist und dass das unglaublich schnell ist. Aber dass ich dann, wenn ich da ein großes Elektronenmikroskop habe mit einem dicken Lasersystem und ich versuche das dann zu messen in so einer Flasche, dann nimmt man das erstmal wahr, ja, hier misst man halt diesen Prozess an der Oberfläche und das kann ja alles schwierig sein. Mhm. Aber dass man das tatsächlich von der Zeitauflösung nochmal 10.000 Mal besser sein muss, als wenn man versucht, dieses quasi die Lichtgeschwindigkeit darzustellen, ja. Das war mir damals nicht so bewusst, das ist mir dadurch erst richtig klar geworden, muss ich gestehen.
Wie macht man das denn mal eben, um den Faktor 10.000 schneller zu werden in der Messung?
Also da passen sehr, sehr, also da fallen sehr, sehr viele Dinge zusammen. Also man muss erstmal eine Möglichkeit haben, überhaupt was abzubilden. Das machen wir in einem Elektronenmikroskop und zwar in einem sogenannten Fotoelektronenmikroskop. Das funktioniert also so. Vielleicht ganz kurz, warum überhaupt Elektronenmikroskop? Ganz klar, also mit dem Lichtmikroskop bin ich immer begrenzt bei der Auflösung auf ungefähr auf eine halbe Lichtwellenlänge. Und kleiner kann ich nicht abbilden. Und wenn ich jetzt versuchen will, so eine Plasmonenwelle oder auch eine Lichtwelle wirklich abzubilden, wo ich wirklich Wellenberge und Wellenkämme sehen kann, Wellentäler und Wellenkämme, dann brauche ich eine bessere Auflösung als die halbe Wellenlänge. Und ein Elektronenmikroskop hat halt eine bessere räumliche Auflösung. Also deswegen nehme ich ein Elektronenmikroskop. Gleichzeitig will ich mir angucken, Licht, was an Oberflächen gefangen ist. Also man macht das so, dass man Licht auf eine Probe leuchtet und dann durch den Fotoeffekt treten dann die Elektronen aus. Mhm. Und die bilde ich dann mit Elektronenoptik, also in einem Elektronenmikroskop, ab. Und dadurch kriege ich die hohe Ortsauflösung. Die hohe Zeitauflösung bekomme ich dann dadurch, indem ich ein sogenanntes Anrege-Abfrage-Pump-Probe-Experiment mache. Ich nehme also zwei Laserpulse. Der erste Laserpuls, den nutze ich jetzt mal einfach gesprochen, um so eine Welle anzuregen. Und den zweiten Laserpuls nehme ich dann, um Elektronen aus dieser Welle abzufragen. Und dann wird also quasi das Problem der zeitlichen Auflösung auf einmal ein Problem, wie stabil ich die beiden Laserpulse in der Zeit gegeneinander verzögern kann. Und da haben wir ein Jahr, zwei Jahre Zeit reingesteckt, das zu entwickeln, so eine Technik. Mhm. Das macht man also in einem Interferometer. Das heißt, man kommt mit einem Lichtpuls, Laserpuls aus dem Laser, teilt den auf in zwei Pulse, lässt die unterschiedliche Wegstrecken laufen und bringt die dann wieder zusammen. Und der erste Laserpuls richtet dann die Welle an, der zweite fragt sie ab. Und die Wegstreckenunterschiede, die ich jetzt machen muss, sind halt Nanometer, mhm, ja, und oder besser, ja. Und dafür brauche ich dann halt aktiv geregelt stabilisierte Interferometer. Und das ist dann halt natürlich fummelig. Das kann man halt nicht kaufen, das muss man dann selber entwickeln, ne?
Das heißt, der schnelle Film, den ihr da aufzeichnet, der wird dann Bild für Bild aufgezeichnet und die Aufnahme dauert länger als der Film dann im Endeffekt.
Sehr viel. Also ich mache davon immer das als Beispiel nehme ich immer so einen 100-Meter-Läufer, um das zu erklären. Der 100-Meter-Läufer, da kann ich mich jetzt mit einer Videokamera hinstellen und den filmen.
Dann dauert es 10 Sekunden.
Oder ich könnte sagen, ich möchte einen Film von einem 100-Meter-Läufer machen und dann läuft der halt zum Zeitpunkt 0, wenn ich eine Uhrzeit starte, Stoppuhr starte, läuft der los. Und dann nehme ich, sagen wir mal, ein Bild auf nach einer Sekunde, dann geht er wieder zum Start zurück, muss das nochmal laufen. Jetzt nehme ich ein Bild nach 2 Sekunden, nach 3 Sekunden, nach 4 Sekunden. Also ich lasse den das immer wieder laufen. Und dann kann ich aus den einzelnen Fotos, die ich gemacht habe, mir hinterher den Film zusammensetzen. Und dann sehe ich immer noch, wie der Läufer die ganzen 100 Meter läuft. Vielleicht kriege ich die Armbewegung nicht raus. Aber alles, was gleich ist, nämlich dass der mit der gleichen Geschwindigkeit vorwärts läuft, das kann ich also tatsächlich dann an so einem Film sehen. Das zeigt einem gleich, welche Einschränkungen man hat in diesen Experimenten. Das ist bei allen Anregerabfrage-Experimenten so. Man braucht Prozesse, die sich in der Zeit wiederholen. Mhm. Und das heißt, ich brauche irgendwas, was ich starten kann. Und dann kann ich das eine gewisse Zeit später abfragen. Aber diese Plasmonenwellen, die kann man nun sehr, sehr wiederholbar starten, weil man sie halt gezielt mit dem Laserpuls starten kann. Und damit ist es dann alles ein Problem der zeitlichen Verzögerung zwischen Anregung und Abfrage.
Das ist der Unterschied zum 100-Meter-Läufer, der wäre wahrscheinlich etwas weniger geduldig als eure Elektronen.
Vor allem würde ich bei dem erwarten, dass der nach dem spätestens 50. Lauf ein bisschen langsamer ist. Ne? Da braucht der länger. Dann passt das alles nicht mehr zusammen. Ne? Das stimmt. Aber das sind ganz wichtige Sachen. Also es gab auch Arbeiten dazu, wo man dann versucht hat, irgendwie kleine Federn schwingen zu lassen oder so. Mhm. Ich glaube, ihr habt das auch im Schülerlabor als Experiment. Ja. Also wenn du jetzt sagst, da bist du ja auch darauf angewiesen, dass bei dieser stroboskopischen die Beleuchtung siehst du quasi nur die Eigenschwingung der Feder. Du siehst irgendwelche chaotischen Bewegungen dieser Feder gar nicht, weil du ja quasi nur zu bestimmten Zeiten sowas wahrnimmst. Also man hat da ganz viel Abtasttheorem drin und man sieht halt auch nur die reproduzierbaren Prozesse. Das heißt, wenn ich jetzt die Feder jedes Mal ein kleines bisschen anders schwingt, dann würde ich das in so einem Anregerabfrage-Experiment gar nicht sehen.
Und hier diese Laserpulse, die werden dann in ein klassisches Rasterelektronenmikroskop reingeleitet?
Nee, kein Rasterelektronenmikroskop, sondern in ein Fotoelektronenmikroskop. Ach so, ja, das ist ein anderes Elektronenmikroskop. Also es ist kein rasterndes Mikroskop. Also beim Rasterelektronenmikroskop rasterst du ja einen Elektronenstrahl über die Oberfläche. Hier wird einfach die Probe mit Licht beleuchtet, die Probenoberfläche und dann kommen Elektronen raus an unterschiedlichen Orten.
Und das nimmst du als Gesamtbild
dann auf. Und das nehme ich dann als Gesamtbild auf. Also im Wesentlichen kann man sich das dann von der Optik erstmal her vorstellen wie ein Lichtmikroskop. Ja, bloß halt mit Elektronen dann. Das heißt, ich habe hinten einen Bilddetektor und im einfachsten Fall wird der einfach abgefilmt.
Ja. Okay, dann haben wir die Messtechnik eigentlich verstanden. Mich würde ja jetzt nochmal diese Plasmonen interessieren. Ne? Du nennst das so poetisch Licht gefangen an einer Oberfläche. Können wir uns da dem noch physikalisch nochmal nähern, wie wir uns das vorzustellen haben? Weil Licht in Kristallen ist ja schon irgendwie, du hast gerade gesagt, Gold, Silberkristalle, ist ja für den Normalsterblichen schon ein bisschen komisch. So Licht in einem Goldkristall?
Ja, ist ja auch nicht im Goldkristall, ist ja an der Oberfläche von dem Goldkristall. Also von daher, das ist so der Trick. Also Gold und Silber, sind Metalle, das heißt, ich habe freie Elektronen in dem Metall und wenn ich da jetzt mit dem Laserpuls komme, würden würde erstmal, ein Licht ist ja eine elektromagnetische Welle, das heißt, ich habe irgendwie einen Impulsübertrag an die Elektronen, das heißt, ich fange an den Elektronen zu wackeln. Mhm. Und im Wesentlichen würde das, führt das vereinfacht gesprochen dazu, dass die Elektronen an jetzt alle so ein bisschen quasi zusammengeschoben werden. Ne? Also es ist wie, als wenn ich im Kino stehe mit einer Schlange von Leuten und hinten kommt einer und schubst mal. Dann läuft quasi diese dichte Welle, die sich da ergibt, einmal durch die Reihe durch. Ne? Der erste schubst den zweiten, der dritte. Ne? Das heißt, ich habe hinten irgendwie geschoben und dann läuft da eine Welle durch. Mhm. Und so ist das mit den Elektronen in diesem Festkörper auch so. Ich habe ganz viele Elektronen, jetzt komme ich mit dem Licht und jetzt muss ich nur eine geeignete Situation finden, dass ich schubsen kann. Und wenn ich schubsen kann und ein paar Mal hin und her wackeln vielleicht, also ich nehme den quasi in der Reihe an der Schulter und schüttle den ein paar Mal hin und her, dann läuft das wellenartig da durch. Mhm. Und das funktioniert nur, wenn ich quasi den passenden Griffpunkt habe, wenn ich da von dem also die Schulter habe. Und das machen wir, indem wir im Wesentlichen einen kleinen Schlitz in die Probe machen.
Aha.
Und an der Stelle ist quasi das Elektronensystem ein bisschen gestört und unterbrochen. Und an der Stelle kann ich dann Licht in diese Welle, Plasmonen-Polaritonenwelle übertragen. Und dabei nennt man das Plasmon, die Schwingung der Elektronen in der Oberfläche. Mhm. Und immer dann, wenn ich Elektronen verschiebe, habe ich natürlich dann eine Ladung lokal. Und wenn ich eine Ladung habe, habe ich ein elektrisches Feld. Und dieses elektrische Feld ist dann wieder wie in einer Lichtwelle. Und damit habe ich quasi ein Lichtfeld, was an diese Elektronen gebunden ist. Und das ist dann so ein Hybrid-Zwitter-Ding, Plasmon-Polariton. Damit ist es dann an der Oberfläche gefangen. Also es kann da nicht wieder weg. Mhm. Das hängt da an der Oberfläche erstmal.
Wobei man ja wahrscheinlich Verlusteffekte hat. Ne? Also man verliert Energie dann.
Klar, das kann streuen, das kann eine Rauigkeit an der Oberfläche sein, dann kann sich das zurück in Licht verwandeln und sowas. Ne? Aber das, ja, das kann natürlich alles auftreten.
Ja, das heißt, sowas passiert auch. Also gut, mein Ehering ist jetzt kein Goldeinkristall, aber sagen wir mal, ich hätte hier ein Goldeinkristall liegen, dann haben wir da auch Plasmonen.
Du brauchst auch keinen Einkristall, das geht auch im Polykristallin. Das geht also diese Plasmonen, also die Idee, dass man Elektronen haben kann, die irgendwie so als Gesamtes schwingen, finde ich überall in der Physik, auch in kleinen Teilchen. Mhm. Ich kann das auch in Nanopartikeln machen. Das klassische Beispiel dafür ist der Covid-Test. Mhm. Ja, im Covid-Test steht ja manchmal auf der Verpackung drauf, kolloidales Gold. Das heißt, da sind ja kleine Gold-Nanopartikel drin. Und die sind funktionalisiert, das heißt, sind draußen Moleküle dran, die dann an die Antikörper binden und quasi die bleiben dann an bestimmten Stellen in dem Covid-Test hängen, aber dass wir die so rötlich leuchten sehen, liegt daran, dass wir die Plasmonenresonanz sehen.
Hm, krass.
Also ist die gleiche Physik, ja. Kirchenfenster, das sind alles solche Beispiele dafür, wo sowas auftritt in kleinen Partikeln, aber es geht halt auch dann als Wellenausbreitung auf Oberflächen. Ne?
Das fand ich auch so spannend, als ich gelernt habe, dass eben rote Kirchenfenster eben oft aus Gold am Ende oder Gold-Nanopartikeln eben gefertigt sind. Und das fand ich eben auch super spannend, dass dann der rote Streifen am Covid-Test und diese Kirchenfenster quasi den gleichen Ursprung haben.
Ist die gleiche Physik letztendlich. Und es wird noch viel schlimmer. Für alle, die Spaß an Physik haben, ist das einfach nur wieder Physik des ersten Semesters. Es ist nämlich ein getriebener harmonischer Oszillator. Der hat eine bestimmte Resonanzfrequenz. Und als Physiker finden wir ja aus harmonischen Oszillator immer ganz klasse. Ne? Aber im Wesentlichen kann ich das mit einer Feder oder mit einem Schlüsselband nachstellen, wie ich oder ein Kind auch verschaukel, wie ich halt ein System in die Resonanz treiben kann. Und genau das nutzt man aus. Halt, die Resonanz dieser kleinen Partikel liegt dann bei rotem Licht und deswegen sieht man das.
Also die alten Kirchenbauer wussten natürlich noch nicht, was sie da getan haben. Ja. Sie haben vermutlich nur den Effekt gesehen, aber verstanden hatten sie es natürlich noch nicht.
Ja, man stellt sich vor, man würde das mit Farbe machen, das wissen wir alle. Nimmst dir einen Druck aus dem Tintenstahldrucker, legst den mal 2 Jahre irgendwie in die Sonne, dann ist da nichts mehr von übrig. Ja. Ne? Diese Kirchenfenster sind jetzt seit Hunderten von Jahren eingebaut und die Farben sind noch wie am ersten Tag. Ne?
Ja, Wahnsinn. Das stimmt.
Es sind keine Farbstoffe drin, es sind halt Plasmonen. Ja.
Jetzt haben wir über diese ersten Messungen gesprochen von den Plasmonen, oder waren vermutlich nicht eure ersten, aber diesen Flex, den ihr da mit der Flasche zum Beispiel gemacht habt. Jetzt bist du ja schon einige Jahre auch im SFB, 1242. Ja. Wo, wo habt ihr diese Technik hin entwickelt oder was sind neue Forschungsergebnisse, Fragestellungen, die ihr jetzt untersucht habt?
Wir haben ziemlich vor langer, langer Zeit schon angefangen, dieses Experiment aufzubauen und sind dann so um 2007 herum das erste Mal darüber gestolpert, dass man eventuell Plasmonen da abbilden kann. Mhm. Und dann mussten wir erstmal die Interferometer entwickeln und aufbauen und dann wurde es halt weiter verfeinert. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass zum einen, also dass es zwei interessante Aspekte gibt. Das eine ist, überhaupt Plasmonen auf Oberflächen zu kontrollieren und zu lernen, wie man sie anregt, in welche Richtung man sie schicken kann und was für Strukturen man damit erzeugen kann. Also das klingt jetzt sehr abgehoben. Aber ich brauche mich nur in die Badewanne setzen, ne? Da kann ich einen Strudel erzeugen auf der Wasseroberfläche oder ich kann einfach eine Welle erzeugen oder ich kann mehrere Wellen erzeugen und mir angucken, wie die wechselwirken. Und das waren so die ersten Dinge, die wir probiert haben, da unterschiedliche Strukturen zu erzeugen und das zu verstehen. Dann ging es von da aus weiter, dass wir versucht haben zu verstehen, wie das elektrische Feld da aussieht. Elektrisches Feld ist ja ein elektrisches Feld ist ein Vektor, das heißt, das hat eine Stärke und eine Richtung. Und das ist gar nicht so einfach, das auf der Nanoskala zu messen. Mhm. Das haben wir dann rausgefunden, dass wir es hinkriegen. Und dann haben wir uns ziemlich von Anfang an, alle, die so in diesem Feld gearbeitet haben, haben wir uns die Köpfe darüber eingeschlagen, also in freundschaftlicher Art und Weise natürlich, wie es eigentlich dazu kommt, dass am Ende des Tages ein Elektron da rauskommt. Mhm. Weil letztendlich bilden wir ja in dem Mikroskop das Elektron ab. Das heißt, wir leuchten Licht rein, Elektron kommt raus. Wir leuchten Licht rein, übersetzen das in eine Plasmonenwelle. Irgendwann kommt ein Elektron raus. Und jetzt ist die Frage, Moment mal, das Elektron, wie wechselwirkt das eigentlich mit dem Plasmon? Und das ist jetzt deswegen interessant und anders als bei Licht. Also wenn ich Licht auf eine Oberfläche leuchte, dann wissen wir, Fotoeffekt, das Licht kommt als Welle an, wechselwirkt, also tauscht Energie, aber als Teilchen aus. Mhm. Das heißt, ich habe ein Elektron, das absorbiert die Energie und geht dann ins Vakuum. Mhm. Beim Plasmon ist es anders, weil da habe ich ganz viele Elektronen, die alle da quasi in der Schlange vor dem Kino stehen und alle so ein bisschen wackeln. Das heißt, keins von denen hat genug Energie, um ins Vakuum zu kommen. Aber trotzdem kommt irgendwann eins raus. Und da ist natürlich die Frage, wie entscheiden die eigentlich, welches rauskommt?
Okay.
Und das ist natürlich eine Sache, wo man sagen würde, jawohl, klar, da führt Unschärfe rein, da hat man ein bisschen Quantenmechanik letztendlich. Ne? Was sind denn die Prozesse? Aber trotzdem ist die Frage offen gewesen. Ist das jetzt eine Wechselwirkung der Elektronen untereinander, die alle aneinander stoßen? Oder ist es jetzt das elektrische Feld, was an die Elektronen gebunden ist, was ja damit zu tun hat, das hinterher dafür sorgt, dass man so einen Prozess hat wie beim Fotoeffekt, dass das Elektron rauskommt? Und das ist erstmal gar nicht so trivial zu unterscheiden.
Aber ihr habt es rausgefunden, offensichtlich.
Wir haben das rausgefunden.
Kannst du uns das erklären, was da passiert?
Und es wird alles noch dadurch schwieriger gemacht, dass man natürlich, wenn man jetzt so einen Festkörper hat, dass der dann auch noch eigentlich eine Bandstruktur hat. Mhm. Das heißt, die Elektronen können nur bestimmte Eigenzustände einnehmen und all solche Sachen. Mhm. Wir haben uns dann, wir sind dann über einen Effekt gestolpert, so 2017, der uns da geholfen hat. Das war, dass wir festgestellt haben, dass wir wirklich Situationen erzeugen können, dass das Elektron emittiert wird, und wir, also rauskommt aus dem Festkörper, und dass wir aber wissen, dass zu dem Zeitpunkt tatsächlich kein Licht da ist. Und da hat uns diese Laufeigenschaft der Welle geholfen. Also wir haben uns große Strukturen gemacht, groß heißt jetzt 50 Mikrometer, ne? Also große Strukturen gemacht, ja. Und die haben wir jetzt optisch angeregt. Und an der Struktur läuft dann jetzt so eine Plasmonenwelle, die läuft aufs Zentrum zu. Und wir haben zugesehen, dass die im Zentrum einen kleinen Fokuspunkt baut. Mhm. Ja? So, und jetzt muss man sich überlegen, unsere Laserpulse sind 15 Femtosekunden lang, also 15 Millionstel Milliardstel Sekunden. Und die brauchen halt 100 Femtosekunden irgendwie, um zur Mitte von so einer Struktur zu laufen. Das heißt, wenn sich in der Mitte der Fokus ausbildet, ist das Licht schon längst schon wieder weg. Aus.
Ja.
Und trotzdem kommen Elektronen raus. Also ist dann die Frage, dann hat man also eine Situation schon mal, wo man wirklich sagen kann, das Elektron, da ist jetzt kein Licht mehr, es gibt keine offenen Fragestellungen mehr, es muss von dem Plasmon kommen. Und dann hat man quasi das Elektron und das Licht und dann kann man anfangen, in zeitverzögernden Experimenten, Anregung, Abfrage, sich die Kohärenz der Emission anzugucken. Mhm. Also das heißt quasi, wenn so ein Elektron rauskommt, ist das ein kohärenter Prozess, also ein direkter Prozess, der phasenerhaltend ist. Ich glaube, jetzt hänge ich gerade alle ab wahrscheinlich. Ne? Aber oder ist das, es wird dazwischen gestreut. Mhm. Ne? Rege ich also irgendwas an und dann wackelt da irgendwas hin und her, die geht alles außer Phase, alles durcheinander und dann kommt irgendwann was raus. Und wir konnten dann zeigen, dass also für so einen Fokus, den wir bilden können, tatsächlich die Emission kohärent ist. Mhm. Und das ist das, was man auch erwarten würde, wenn man tatsächlich mit Licht drauf leuchtet. Mhm. Und daraus haben wir dann geschlossen, dass man tatsächlich da wie bei Licht letztendlich die Fotoemission oder jetzt die, wir haben es dann Plasmoemission genannt, halt wie bei Licht funktioniert.
Und 2007 habt ihr angefangen, also ihr nähert euch jetzt den 20 Jahren, dass ihr dieses Feld beackert.
Ja.
Was würdest du sagen, hast du da so eine Art Ziel im Kopf und kannst du sagen, wie weit, also wie nah ihr einem Forschungsziel da seid oder ist das alles, ihr entdeckt Neues, während ihr dabei seid?
Das geht beides. Also das Feld ist mit viel Hoffnung, hat man damals gedacht, dass man mit Plasmonenwellen eventuell so eine Brücke schlagen könnte zwischen Mikroelektronik und Photonik. Hm. Ne? Ja. Also so ein Wir wissen jetzt, wir kriegen alle Glasfaser in unsere Häuser rein. Ne? Und warum machen wir das? Weil die Lichtgeschwindigkeit so verdammt hoch ist. Aber auf der gleichen Seite haben wir gerade eben schon mal erwähnt, wir haben dieses Beugungslimit. Das heißt, man kriegt das Licht nicht kleiner als die Wellenlänge oder eine halbe Wellenlänge. Das heißt, wenn ich damit jetzt versuche, miniaturisierte Chips zu bauen, habe ich ein Problem, weil ich kriege das Licht nicht so klein gebaut. Und wenn ich das Licht aber in Plasmon übertrage, kann das Plasmon quasi nur da existieren, wo ich das Metall habe.
Wow.
Und Metall kann ich sehr klein machen. Also hat man wirklich gehofft, dass man über das Verständnis dieser ganzen Plasmonenausbreitung in der Lage wäre, das tatsächlich alles sauber zu miniaturisieren und das wirklich in quasi photonische oder plasmonische Chips zu bauen. Das wird auch tatsächlich genutzt, aber nicht ganz so, wie man sich das vorgestellt hat damals. Denn das Problem ist, sobald ich eine Leiterbahn quasi mache, die um die Ecke geht, dann habe ich wieder eine Kante und das Plasmon verwandelt sich wieder in Licht und ist wieder weg. Ne? Mhm. Das will einfach nicht um die Ecke und das Problem hat man nicht ernsthaft lösen können. Aber es gab dazu ein Schwerpunktprogramm und da hat man dann Fragestellungen, wo man dann erstmal wirklich nur sehen will, wie breitet sich so eine Welle aus, wie kriege ich die um die Ecke, welche Eigenschaften hat die? Und von da aus fängt man dann natürlich an, weiter die Fragestellungen zu entwickeln. Was jetzt uns in dem Sonderforschungsbereich jetzt wirklich umgetrieben hat, war halt das Verständnis davon, wie diese Kopplung an das Elektronensystem funktioniert. Das ist so die zentrale Fragestellung. Und dazu müssen wir halt das Anregen und das Propagieren von diesen Dichtewellen, die wir da im Elektronensystem erzeugen, verstehen und abbilden können. Und da sind wir halt auf einem sehr hohen Detailniveau angekommen. Und gucken uns jetzt tatsächlich da, sagen wir mal, Dinge an, die wo wir uns gezielte Situationen des Feldes erzeugen und dann erstmal wirklich auch versuchen zu beschreiben und zu verstehen, was die Bildung dieses Feldes und die Eigenschaften und die zeitliche Entwicklung dieses Feldes beschreibt. Das klingt jetzt sehr schwammig formuliert, weil ich das Wort Topologie vermeiden will. Da wollten wir ja vielleicht nochmal mit Karin Eva Schausitte drüber reden, die ja Expertin für Topologie bei uns im SFB ist. Aber um es einfach zu sagen, es gibt in der Physik immer Erhaltungsgrößen, die sich nicht ändern dürfen. Also was weiß ich, Energieerhaltung, Impulserhaltung. Und so gibt es auch Größen in der Erhaltung, die für diese Plasmonen wichtig sind und die Topologie quasi die geometrische Intaktheit, sage ich jetzt mal ganz flapsig, ne, muss gegeben sein. Und das heißt, man kann da ganz gezielt Strukturen mit besonderen Eigenschaften erzeugen. Und das interessiert uns dann wieder, um das wieder an das Elektronensystem dran zu koppeln.
Ich habe jetzt die Tage auch noch was aus dem Bereich Anwendung gelesen. Wir haben ja immer größere Rechenzentren, die sind immer energiehungriger und eigentlich da geht es immer um Abwärme.
Ja.
Und wir sind so ein bisschen, wir bewegen uns vielleicht auf ein Ende zu, was so Mikroelektronik, Halbleiter, Chips und sowas angeht. Und da gibt es wohl mehrere heiße deutsche Startups, die eben an Lichtchips arbeiten. Ist das dann auch was in die Richtung, wie du das beschrieben hast?
Also ich kenne jetzt nicht, was du gehört hast natürlich, ne? Aber man hat genau darüber nachgedacht, ja. Und man denkt an solche Sachen, also es gibt Arbeiten, die zum Beispiel künstliche Netzwerke trainieren, also jetzt sind wir im Bereich dieser künstlichen Intelligenz, wo tatsächlich die mathematische Matrixmultiplikation eine ganz wichtige Rolle spielt. Also wenn ich so ein künstliches Netzwerk aufsetze, dann habe ich immer irgendwie einen Eingang und ich will irgendeinen Ausgang haben. Und dazwischen ist eine komplexe mathematische Operation. Und da hat man es tatsächlich hinbekommen, mit Plasmonen dann Netzwerke zu generieren, wo man dann eine Plasmonenstruktur, also eine Anregungsstruktur generieren kann, wo man Inputs hat und Outputs und diese mathematische Umsetzung da drin mit Plasmonen macht. Und das ist natürlich viel, viel, viel energieeffizienter, als wenn ich das mit 50 oder einer Million Transistoren mache, die alle Energie dissipieren. Ne?
Ja. Wow.
Aber das steckt ganz in den Kinderschuhen, wird hoch zitiert und publiziert und das ist natürlich total spannend. Ne? Also was man dann sieht, ist in diesen Arbeiten quasi ganz viele Eingänge auf dem optischen oder plasmonischen Chip, Eingänge und Ausgänge, wo Licht ein- und ausgekoppelt wird. Und in der Mitte hat man irgendeinen merkwürdig aussehenden Flatschen von strukturiertem Gold, der nach nichts aussieht, ja, als hätte da einer auf die Probe gerotzt. Ja. Aber das Ding macht halt genau diese mathematische Operation, die man braucht.
Ja. Ja. Ja, und das ist für mich dann auch wieder so das Faszinierende an der Grundlagenforschung. Du startest mit einer Fragestellung und weißt noch gar nicht unbedingt genau, wohin die dich führen wird und auch ob und wie Anwendung später aussieht, aber es kann auf einmal dann doch ganz entscheidend irgendwo werden.
Ja, das ist für so einen Sonderforschungsbereich eine ganz wichtige Sache, weil man fängt quasi an und hat dann eine Forschungsagenda für wie 12 Jahre im Kopf oder vielleicht sogar noch weiter, weil der so ein Sonderforschungsbereich ja an Universitäten strukturbildend ist. Also als ich nach dem Postdoc wieder nach Deutschland kam, hatte ich halt diese besondere Möglichkeit, so ein Mikroskop zu bekommen hier über Drittmittel quasi. Die sind ja auch nicht ganz billig, diese Mikroskope. Und damals gab es irgendwie ein Demonstrationsexperiment in der Welt, dass man überhaupt solche Mikroskopie mit Lasern machen könnte. Und klar, wir wollten das machen, aber die Fragestellung, da hatte man ein paar Ideen, aber das war überhaupt noch nicht so ausgearbeitet. Ne? Und dann haben wir halt sehr festgestellt, dass wir zu diesem Plasmonenthema tatsächlich wichtige Beiträge leisten können. Und dann ist das Feld halt gewachsen und gewachsen und gewachsen. Also heute gibt es viele Gruppen, die sich mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Ja, also in China, in den USA, in Deutschland, in Europa, an verschiedenen Stellen.
Aber das heißt, du warst wirklich von Anfang an dabei?
Ich war von Anfang an dabei, ja, ja. Ich hatte auch keine Ahnung, als wir angefangen haben. Also ich kam aus der Mikroskopie und hatte noch nie einen Laser gesehen, außer irgendwie Laserpointer. Mhm. Ne?
Genau. Ich finde, dann muss ich sagen, finde ich immer sehr bewundernswert, Menschen, die eben erkennen, dass da ein neues Feld ist, dass da Dinge zu erforschen sind. Ich glaube, das ist dann nochmal ein anderes Niveau. Also
aber ich weiß nicht, Nikolas, das ist doch ganz häufig so, dass wir Dinge machen und probieren und dann 10 Jahre später stellst du fest, dass du der Trendsetter warst.
Ich weiß nicht, wie viele von uns das sagen können. Also okay, finde ich super, dass du so bescheiden bist, aber ich glaube, das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Also
ich habe das damals, das kann ich ganz offen sagen, ich habe das damals nicht überblickt. Ich habe das gesehen, also ich bin eher so ein Laborschrauber und Bastler. Ich habe ja auch viel entwickelt durch die Zeit und habe sicherlich ich persönlich eher damals gesehen, oh, das hat noch keiner gemacht, das ist spannend, ich kann hier neue Sachen kombinieren, aber welche Tragweite das hinterher haben würde und wie sich das entwickeln würde, habe ich zumindest damals nicht übersehen.
Ja, aber also es ehrt dich, dass du das jetzt so sagst, dass uns das allen passiert, aber ich glaube, das ist schon was Besonderes. Also ich glaube, man braucht ein bisschen Glück, dass man eben genau in so einer, in so einem Milieu ist, wo man mit neuen Sachen in Kontakt kommt und dann aber natürlich auch irgendwie so die Fähigkeit oder das Talent zu erkennen, dass das interessant sein kann. Also Respekt. Also ich finde deine Sachen immer wieder faszinierend. Egal wann du in welchem Kontext einen Vortrag gibst, freue ich mich immer, weil ich immer wieder was lerne. Also wirklich großes Kompliment an Forschung sowieso, aber auch die Art und Weise, wie du Dinge erklären kannst.
Danke, Nikolas. Es ist gut, dass wir im Podcast sind, da sieht jetzt keiner, wie ich ganz
und wie ein Profi, muss man ja sagen, hast du auch schon die Überleitung gemacht, du wirst uns ja nochmal beehren mit der Kollegin, weil Topologie klingt für uns auch sehr, sehr abstrakt. Aber da freuen wir uns schon, dass du uns da auch nochmal einen Einblick gibst. Genau.
Ich muss an eine Sache gerade noch denken, was ihr macht, also die Technik ist ja auch so fein, so schnell, so präzise. Das ist ja nicht so, dass ich mir so ein Mikroskop, wie ihr das benutzt, mal eben bei mir zu Hause ins Wohnzimmer oder Arbeitszimmer oder so stellen kann. Und es ist ja ein Gebäude neu gebaut worden vor einigen Jahren, wo jetzt eure Mikroskope auch drin stehen. Und da finde ich die Geschichte auch einfach schön, dass eben im Prinzip das Gebäude mehr oder weniger um die Mikroskope drumherum gebaut wurde.
Das stimmt, aber da haben wir jetzt aneinander vorbeigeredet, weil das sind andere Mikroskope. Das ist also, du redest jetzt über dieses Nanoenergietechnikzentrum hier, genau. Da ist im Keller tatsächlich auf eigener Fundamentplatte steht ein Transmissionselektronenmikroskop. Das ist aber eine ganz andere Mikroskopie. Also unser Mikroskop, das könntest du dir ins Wohnzimmer stellen.
Ah, dann habe ich ja noch Optionen offen.
Du musst bloß noch ein bisschen sparen, weil du so eine Million dafür auf den Tisch legen musst. Ja. Aber diese Fotoemissionsmikroskope oder die haben also auch eine Elektronenkanone, man kann auch sogenannte niederenergetische Elektronenmikroskopie damit machen. Das ist eine sehr spezifische Mikroskopie, die eine, in der räumlichen Auflösung auf so 5, also theoretisches Limit liegt beim Nanometer, aber realistisch kriegt man so 5 Nanometer damit hin. In der Fotoemission ein bisschen weniger. Also bei unseren Plasmonen sind wir so bei 10, 11, 12 Nanometer in der Auflösung. Und da sind Gebäudeschwingungen jetzt noch nicht so schlimm, dass einem das alles kaputt macht. Also 12 Nanometer, das ist ja, also aus der Sicht eines Transmissionselektronenmenschen ist das Pille-Palle, ja. Da reden wir über Pikometer, ne? Da ist also noch wirklich ein paar Größenordnungen weiter, ja. Warum ist das begrenzt? Weil wir bei niedrigen Elektronenenergien sind und bei einem Elektron mit einer niedrigen Energie, Elektron-Welle-Teilchen-Dualismus hat eine Wellenlänge. Und die Wellenlänge von so ganz niedriger, niederenergetischen Elektronen ist wieder im Nanometerbereich. Die Auflösung ist wieder eine halbe Wellenlänge, also bin ich bei Nanometern. Und wenn ich Fotoemission mache oder Plasmoemission, ist es so, dass ich aufgrund der elektronischen Zustände, die das Elektron im Festkörper haben kann, tatsächlich eine relativ breite Energieverteilung habe von Elektronen, die rauskommen. Und dann sammle ich mir das, was man von der Fotografie als Farbfehler kennt, als Linsenfehler, das sammle ich mir dann im Elektronenmikroskop alles auf. Und das begrenzt mir das hinterher auf diese 10 Nanometer. Also ja, du hast vollkommen recht, man muss aufpassen. Bei uns sind magnetische Felder sehr, sehr viel schlimmer als Gebäudeschwingung. Ja. Aber natürlich, diese ganzen Sachen, da muss man drauf aufpassen. Ja. Und sagen wir mal, unser optisches Interferometer, was wir da haben, das hat eine Auflösung im zeitlichen Bereich um 100 Attosekunden, ja. Also Stabilität und kontrolliert einstellbar, ja. Das heißt, das ist eine Zehntel Femtosekunde, ja. Eine Femtosekunde ist eine Millionstel Milliardstel Sekunde, hatte ich gerade schon gesagt. Ne? Das heißt, wenn da nur einer an den Tisch tippt oder im Labor rumhergeht, dann ist es schon vorbei damit, ne? Ja. Das heißt, und da kommen dann kommen diese kleinen dreckigen Details, mit denen man dann kämpft, her. Dass man also einen Laser hat, der eigentlich in Ruhe gelassen werden will und dass man ein Mikroskop hat, was man eigentlich auch nicht anfassen will und dass man jetzt aber gleichzeitig den Laser im Mikroskop auf wenige Mikrometer genau positionieren muss. Und dann fängt man an mit Strahllagestabilisierung und hier und so weiter und dann wird es auf einmal ein paar Quadratmeter Optik. Ne?
Und dann weiß man, warum man 20 Jahre daran arbeitet.
Ja. Richtig.
Genau.
Gut, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für den Einblick. Also gerne, faszinierend, gerne, was ihr macht. Und dann bin ich gespannt, wohin die Reise noch geht.
Ja, ich hoffe, dass wir dann noch, wie gesagt, dass wir noch wirklich verstehen, wie wir dann Elektronensysteme koppeln können und das dann an die Plasmonen in dünnen Filmen dann noch weiter vertiefen können.
Ja. Danke dir.
Danke.